Guten Abend miteinander. Zur Sendung «Kirche aktuell» am heutigen Samstag am Abend begrüßt alle zusammen ganz herzlich der Alois Grichting. «Kirche aktuell» bringt Nachrichten aus der Kirche, auch Musik und als Schwerpunkt das kirchliche Gespräch am Samstag. Heute mit dem Dr. Gerd Dönni und dem Dr. Franz Schmidt über die Aktion «Unsere Spende» von diesem Jahr. Darüber dann ein bisschen später etwas. Zuerst jetzt aber Nachrichten aus der Kirche. Die Abtreibungspille RU 486 wird jetzt auch in den Vereinigten Staaten von Amerika hergestellt. In der Schweiz hat sich eine Kommission der Christlich-Demokratischen Volkspartei CVP für die Einführung dieser Abtreibungspille unter bestimmten Bedingungen ausgesprochen. Die Abtreibungspille dürfe aber nur in den ersten 49 Tagen der Schwangerschaft und nur im geltenden und medizinisch abgesicherten Rechtsbereich zur Anwendung kommen. Außerdem müsse die psychologische Nachbetreuung und Beratung der Frauen, die abgetrieben haben, gewährleistet sein. Der Entscheid der CVP Schweiz ist sehr unterschiedlich beurteilt worden. Der Papst hat trotz seiner Grippe im Petersdom den Afrika-Missionar Gomboni und den ehemaligen Bischof von Parma Conforti selig gesprochen. Zu Ehren des Afrika-Missionars traten in St. Peter bei der Seligsprechung, an der Staatssekretär Sodano die Messe hielt, afrikanische Tänzer mit Schild und Speer auf. Abbé Pierre, der 83-jährige französische Armenpriester und Kämpfer gegen soziales Unrecht, hat ein Musical mit dem Titel «Le Bal des Exclus», der Ball der Ausgeschlossenen, geschaffen. Das in Paris sehr erfolgreich aufgeführte Musical wird nun auch in anderen französischen Städten gespielt. Rockmusik in der Kirche fordert die Wiener Religionspädagogin Ilse Kögler an einer Tagung von Jugendarbeitern in St. Gallen. Rockmusik sei ein Spiegel der Hoffnungen und Ängste junger Menschen. Bischof Ivo Führer von St. Gallen, der an der Tagung anwesend war, meinte, die heutige ältere Generation sei auf eine solche Form der Weitergabe des Glaubens nicht vorbereitet. Wichtig sei es aber, sich in die Gegebenheiten einzufühlen und aus der persönlichen Tiefe heraus etwas zu vermitteln. Den meisten der 95 französischen Diözesen fehlt das Geld. Da in Frankreich keine Kirchensteuer erhoben werden darf, ist die Kirche auf Spenden der Gläubigen angewiesen. 60% dieser Spenden dienen zur Besoldung von kirchlichen Mitarbeitern. Der Durchschnittslohn eines Pfarrers liegt in Frankreich zurzeit bei 1100 Schweizer Franken im Monat. Informationen über den Marienwallfahrtsort Lourdes sind neuestens auch auf Internet zu finden. Man kann sich zum Beispiel über die Marienerscheinungen von 1858, über die Botschaften Marias und über den Wallfahrtskalender informieren. Bereits sind auf Internet auch Informationen über einige Kirchen Europas zu haben. Mit dem Tode des polnischen Filmregisseurs Krzysztof Kieslowski hat auch die kirchliche Filmarbeit einen Hoffnungsträger verloren. Die 10 Filme Kieslowskis zu den 10 Geboten sind heute aus der kirchlichen Bildungsarbeit nicht mehr wegzudenken. Ein ehemaliger argentinischer Kapitän hat gestanden, dass während der Militärdiktatur zwei französische Ordensfrauen zunächst interniert, dann betäubt und über einem Flussdelta aus einem Flugzeug geworfen wurden. Im Zentrum der Frühlingssitzung der Deutschschweizerischen Ordinarienkonferenz DOK standen Arbeiten zu den Texten des neuen Kirchengesangbuches, dessen Erscheinen auf Herbst 1997 vorgesehen ist. Zum neuen Kirchengesangbuch sind Einführungskurse auf diözesaner Ebene vorgesehen. Musik. die anglikanische Kirche von England will die Priesterkandidaten in Zukunft psychologischen Tests unterwerfen. Diese Tests sollen genaue Auskunft über Fähigkeiten und Motivation der Berufswahl geben. Der bekannte Pastoraltheologe Paul Zulehner betonte in einem Interview, dass man Papst Johannes Paul II. Zu Unrecht zu einem Schlafzimmer- oder Kondompapst degradiere. Nur 9% der Reden des Papstes beziehen sich auf Sexualität. In 40% seiner Ansprachen und Verlautbarungen spreche sich der Papst aber über soziale Gerechtigkeit aus. Zulehner schloss mit dem Satz: Ich wünsche meiner Kirche ein 20-jähriges Bußschweigen in Fragen der Sexualmoral. Der deutsche Bischof Walter Kasper schlägt vor, zur Aufarbeitung des deutschen Kirchenvolksbegehrens eine umfassende Synode abzuhalten. Die Synode müsse über die bloßen Forderungen des Kirchenvolksbegehrens hinausgehen und die fundamentale, auf Christus bezogene Botschaft zum Gegenstand haben. Die evangelischen Organisationen Brot für alle und Hex sollen zu Vereinen umgestaltet werden. Grund: Spenderinnen und Spender können ab 1997 ihre Spenden nur dann von den Steuern abziehen, wenn die gemeinnützigen Organisationen formell von den Kirchen getrennt sind. Die Kirche solle ihre defensive und argwöhnische Haltung zu den Medien überprüfen. Dies ist die Meinung des irischen Kardinals Daly. Andererseits müssten sich auch die Journalisten fragen, ob in Teilen der Medien gegen die Grundsätze journalistischer Ethik, gegen Ausgewogenheit und Fairness verstoßen werde. In China werden jedes Jahr im Durchschnitt mehr Menschen hingerichtet als in der übrigen Welt. 1995 waren dies nach Amnesty International 2100 Menschen. Unter ihnen auch solche, die wegen ihrer Religion verfolgt worden sind. Viele sind auch Opfer der Folter von Schlägen, Elektroschocks, Aufhängen an den Handgelenken. Amnesty International fordert, das mächtige Sicherheitsratsmitglied China solle nun endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Damit komme ich jetzt nach diesen Nachrichten zum heutigen kirchlichen Gespräch. Ich habe es mit dem Dr. Gerd Dönni, Professor am Kollegium Zbrieg, und mit dem Dr. Franz Schmid, Chiropraktiker in Visp, können machen. Sie berichtet und ich über die Sammelaktion «Unsere Spende». Ich habe von diesen her zuerst einmal wissen, warum es denn überhaupt eine solche Aktion gäbe. Von dieser Aktion sagen wir nämlich, dass sie zu Fastopfer konkurrenzieren. Du hat mir der Dr. Dönni gesagt:
Also im Herbst 1985 haben wir die Idee gehabt, dass wir so ein Hilfswerk gründen könnten. Aber erst im Austag 1986 haben wir mit der ersten Sammlung angefangen. So könnte man sagen, dieses Jahr haben wir ein 10-jähriges Jubiläum, weil die Sammlung ist das Wesentliche von uns und nicht die Idee, die lanciert wurde.
Jetzt gibt es aber eben das Fastopfer im Oberwallis, wird da eingesammelt. Wir haben darüber auf Radio Rotto euch schon mal gesagt. Warum gibt es denn jetzt noch unsere Spende?
Wir hatten damals zwei Hauptgründe gehabt, warum wir es gegründet haben. Der erste Grund war helfen. Es ist ja nichts Neues, dass es Elend auf dieser Welt gibt. Das gibt es nicht erst in den 90er Jahren, sondern in den 80er Jahren haben wir da schon genug gekehrt über Katastrophen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, unser Wohlstand ist sehr gross und daneben gibt es sehr viele Leute, die sehr prekär leben. Wollen wir denen helfen? Also helfen das erste war. Und das zweite, ergänzend dazu, effizient helfen. Wir wollen, dass das Geld, das gesammelt wird, nicht einfach nur gesammelt wird, sondern dass möglichst ein hoher Prozentsatz zu denen kommt, die das in Ethik haben. Und unser Stolz ist, dass wir 2,7% Unkosten haben. Also von 100 Franken, die man einschickt, kommen über 97 Franken wirklich da an.
Und eure Meinung ist, dass also das Fastopfer viel zu viel Unkosten in dem Sinn entwickelt?
Es ist bei so einem grossen Apparat sicher verständlich, dass sie höhere Unkosten haben, was wir, was Ehrenamtliche arbeiten können. Aber man kann sich vielleicht überlegen, ob sie da nicht die 20-22%, die gesagt wird, was sie an Totalunkosten haben, ob man das nicht ein bisschen reduzieren
könnte. Wie ist das eigentlich genau? Ihr habt mir gesagt, vor ein paar Jahren hat das angefangen. Wie ist die Entwicklung seither so gelaufen? Herr Dr. Schmidt vielleicht?
Wie gesagt wurde, feiern wir hier das 10-jährige Jubiläum und die Entwicklung ist eigentlich wieder erwarten positiv. Wenn wir im Jahr 86, wenn die erste Sammlung durchgeführt wurde, einen Sammelbetrag von 30'000 Franken haben zusammentragen können. 3 Jahre später, im 89, waren es bereits 56'000 Franken gewesen. Wieder 3 Jahre später, im 92, hat sich der Betrag bereits wiederum überverdoppelt auf 138'000 und im 94 dann, vor 2 Jahren, haben wir 318'000 Franken zusammentragen können. Fähre, ein absolutes Rekordjahr anhand von diesen Spendeneingängen mit 503'000 Franken. Das entspricht einem Zuwachs vom 94 zum 95 von 58%. Und das mit einer Infrastruktur, die genau dieselbe ist, wie sie im Gründungsjahr 85 und dann im ersten Sammeljahr 86 war.
Mit den Geldern, die dir verschiedene Werke in der Welt unterstützen, die dir Behinderte unterstützen?
Wir haben bereits im 2. Jahr ein Werk von Südafrika in unserem Sammelkatalog drin. Das Werk Sizanani, das von einem Tiroler Missionar, dem Pater Karl Kuppelwieser, gegründet wurde. Der Pater Kuppelwieser lebt bereits seit 35 Jahren in Südafrika und kennt somit natürlich die Verhältnisse auf das Beste. In der Region von Pretoria hat der Pater Kuppelwieser eine Missionsstation gegründet mit 3 Funktionen. Das eine sicher zu missionieren in der katholischen Kirche. Das zweite, die einheimische Bevölkerung, die armen Bauern in Ackerbau, Garten und Obstbau zu unterrichten, damit dass sie dann fähig sind, euch selbstversorgend einen eigenen kleinen Betrieb aufzubauen. Und als dritte Säule in diesem Missionsdorf ist ein Heim für geistig, schwerst geistig behinderte Kinder. Es ist ein ganz grosses Anliegen, dass man diesen armen Kindern helfen kann, die in der Umgebung, wo sie dreigeboren worden sind, wo sie heute leben, dienen, kaum eine Chance würde jetzt haben, zum Teil sogar können zu überleben.
Jetzt in der letzten Zeit haben wir immer abgekehrt, dass ihr euch noch der Professor Juraitis in Litauen unterstützt und so weiter. Und jetzt so habt ihr sicher noch verschiedene andere Projekte. Herr Dönni, welche Projekt oder welches Projekt liegt jetzt eben hier besonders am Herzen da?
Ja, meine ganz grossen Lieblinge sind wahrscheinlich die Diener der Armen in der dritten Welt. Das ist eine von diesen neuen Bewegungen von der katholischen Kirche. Bewegung von Ordensleuten, Laien, aber auch Ehepaar. Und was mir bei ihnen vor allem gefällt, ist ihre umfassende Sicht, ihre ganzheitliche Hilfe. Sie machen nicht nur klassische Entwicklungshilfe, das heisst zum Beispiel einen Brunnen bauen und nachher debrouillez-vous, machen selber weiter. Aber auch nicht nur, in Anführungszeichen, Mission im klassischen Sinn, einfach in das Christentum bringen, es basta, sondern man probiert beides zu verbinden. Einerseits, dass man ihnen die Grundprinzip von Hygiene probiert zu vermitteln, Wasserleitungen und so weiter. Aber alles rührt euch auf einem religiösen Fundament. Und die konkreten Projekte, die wir dieses Jahr haben, ist ein Haus für verlassene Kleinkinder. In diesen Slums werden ja immer wieder Kinder ausgesetzt, wenn sie nicht abgetrieben werden. weil die 13-jährigen Mieter überfordert sind. Und dann eben auch die beiden Heime St. Tarcisius und Santa Maria zur Aufnahme von Strassenkindern. Was bei Slums euch immer dazugehört, jeder, der ein bisschen von Entwicklungshilfe Ahnung hat, weiss das, es ist ein eigenes Krankenzimmer jeweils angeschlossen. Und da waren jeden Tag also Dutzende, wenn nicht noch mehr, von Leuten versorgt.
Ihr seid ein Visper und ich kenne da noch einen anderen Visper, der Hans-Peter Sarbach. Er bearbeitet ein Projekt in Ecuador, es ist ein Jugendhaus. Wie müssen wir das Projekt sehen?
Das ist richtig, das Projekt Santo Domingo in Ecuador ist auf Initiative von Hans-Peter Sarbach ins Leben gerufen worden. Und zwar geht es da um das Errichten von einem Jugendhaus, wo Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr können einen Prüfer lehren, sei es Schreiner oder Schlosser. Es soll ein Nähatelier entstehen für die Mädchen ab 16 Jahren. In dem Dorf ist nämlich seit dem Jahr 1991 ein Kinderdorf, wo Kinder von 2 bis 15 Jahren aufgenommen werden. Bis jetzt ist es noch so, dass dann die Kinder ab dem 15. Jahr irgendein was wusste, müssen schauen, was sie sich beschäftigen können. Jetzt, es ist natürlich selbstverständlich, dass wir in diesen vielen Millionen Städten in Südamerika, dass es sehr schwer wird sein, für viele von diesen Jugendlichen Heranwachsenden eine Stelle oder eine Arbeit zu finden. In dem Sinn ist es sicher sehr begrüssen, dass mit dem Jugendhaus, das hier in dem Dorf soll entstehen, eine Kontinuität und für die Kinder, die Jugendlichen, etwas soll entstehen, was sie lernen, auf eigenen Beinen stehen.
Herr Dönni, ist das ever das einzige Engagement in Südamerika?
Nein, wir haben auch noch ein paar andere Engagements. Ich habe den Pater Salerno vorher schon erwähnt, mit seinen Dienern der Armen der Dritten Welt. Und das drittes Projekt ist ein Slumviertel mit dem schönen Rahmen San Rafael Laguna. Die Realität ist leider bedeutend weniger schön. 300'000 Bewohner sind auf engstem Räumen zusammengepfercht, ohne Elektrizität, ohne fließendes Wasser. Und wir planen jetzt hier den Bau von einer Zisterne mit Zuleitungen für immerhin 2'000 Leute. Klar kann man sagen, auf 300'000 gemessen ist das nicht gerade der Fall, aber es war müssen wir anfangen. Daneben unterstützen wir eine Schule, die von Dominikanerinnen geleitet wird für 550 Kinder, Kindergarten und Primarschule. Und, wie ich euch schon gesagt habe, eine Krankenstation ist einfach in jedem Slumviertel ein Muss. Und die ist jetzt zum Beispiel pro Jahr über 6'000 Leute, die ich ambulant behandeln kann.
Die der in Europa etwas machen?
Ja, wir haben hier ein paar Projekte. Ich wollte euch noch eins kurz vorstellen. Albanien ist ja vielfach das vergessene Armenhaus von Europa. Jahrzehntelang war dann Terrorregierung an der Macht gewesen, der Enver Hoxha mit einer kommunistisch-stalinistischen Regierung, Diktatur. Und die hat das Land total im Brick wirtschaftet, moralisch und materiell und so weiter. Und wir probieren jetzt da ein bisschen Aufbauhilfe zu leisten. Und zwar haben wir dieses Jahr die Gemeinde Velipoye gepflückt. Die hat ungefähr 7000 Einwohner, von denen haben nur 109 Leute überhaupt eine Stelle. Und auch da verdienen sie nicht gerade so wahnsinnig viel, 40 bis 80 Franken im Monat. Und die Leute haben uns jetzt gefragt und wir bauen einfach mal zwei Kirchen. Zum einen, dass sie ein religiöses Fundament wieder bekommen und wie sie das selber wünschen. Dann gibt es euch Arbeitsplatz. Und nachher probieren wir euch, haben wir das Projekt, mehrere Schulen zu bauen. Natürlich nicht mit Informatikzimmer und Sprachlabor, aber immerhin eine gewisse Infrastruktur sollte da sein. In der Region ist nämlich noch ein ziemlicher Prozentsatz von der Bevölkerung sind Analphabeten. Und eine nachhaltige Entwicklung ist nur möglich, wenn die Leute eine gewisse Ausbildung haben.
Da habt ihr also allerlei vor. Herr Schmidt, es ist ein bisschen umstritten, ob man unsere Spende irgendwie sollte unterstützen oder nicht. Es gibt Stimmen, die dagegen sind. Man sagt, ihr konkurrenziert das Fastopfer und so weiter. Wie seht ihr das?
Ich möchte da nicht zu fest Eigenwerbung machen, aber etwas, was sicher interessant ist, ist unsere Spende, die Aktion unserer Spende ist ein einheimisches Werk. Die 8 Leute, die da mitarbeiten, sind Leute von der Region. Und vielleicht kurz drei Gründe, warum das man die Aktion könnte unterstützen. Das eine ist, wenn jemand einen bestimmten Betrag in unsere Spende einzahlen tut, kann man selber bestimmen, zu welchem von diesen Werken, die in einem Prospekt vorgestellt sind, die Spende sollte zu gut kommen. Das zweite ist, dass die Unkosten geht aus dem Grund, dass die Mitschaffenden da alle zusammen ehrenamtlich tätig sind, sehr tief gehalten werden können. Wie es bereits im Eingangs erwähnt wurde, ist für das Jahr 95 mit 2,7% sind wir sicher weit unter dem Durchschnitt von irgendwelcher anderen Hilfswerk. Ein dritter Grund könnte sein, dass die Gelder direkt an die Hilfsbedürftigen gelangen dient. Und zwar können wir dafür garantieren, weil wir zu jedem Werk, das wir vorstellen, jedes Werk, das wir unterstützen, direkte Vertrauensperson kennen.
Ich meine, in den letzten Jahren habt ihr ja ziemlich eine grosse Unterstützung bekommen. Man sieht das offenbar ein, dass ihr da gewichtige Gründe habt. Ich wünsche der Aktion und eben selber alles Gute und Erfolg. Merci vielmals, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid, Herr Dr. Dönni und Herr Dr. Schmidt.
Zum Abschluss von der Sendung gebe ich eben noch ein paar Nachrichten und Veranstaltungen aus Isch und Bistum. Der Oberwalliser Cäcilienverband wird morgen um 9:30 Uhr am Morgen einen Ichertag im Jodroheim machen. Alle Sängerinnen und Sänger im Oberwallis sind herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Referent ist der Präses vom Oberwalliser Cäcilienverband, der Pfarrer Eduard Imhoff-Fabrik. Das Thema im Hochamt: Wie gegenwärtig ist da Gott? Der Bischof von Sitto hat den Vermögensverwaltungsrat eingesetzt. Aus dem Oberwallis ist da der Pfarrer von Salkesch, der Dr. Bruno Lauber, und dann noch der Diözesanökonom Norbert Werle dabei. Am nächsten Mittwoch, 27. März, hat der neue Priesterrat im Exerzitiohaus Notre-Dame du Silence in Sitto seine erste Sitzung. Der Chrysammesse in der Kathedrale Sitto am Hohen Donnerstag, 4. April, am Morgen um 10 Uhr, sind alle Gläubigen im Bistum ganz herzlich eingeladen. Die Priester und Seminaristen treffen sich schon am 20 vor 10 Uhr im Bischofshaus. Am nächsten Freitag, 29. März, gibt es in Mundobena ein geistliches Konzert, das der Oberwalliser Cäcilienverband in der Fastenzeit durchführt. Am gleichen Freitag, 29. März, am Abend um 8 Uhr, reden im Jodroheim zu Fischb der Dr. Reinhard Weber und der Katechet Martin Blatter zum Thema «Kinder, Kinder sein lassen». In der Verkündigungssendung «Verbum Caro» hier auf Radio Rotto von morgen 8:30 redet der Pater Superior Pirmin Supersaxo vom Missionshaus Marienhill. Das Zündholz von der nächsten Woche ist der Kilian Salzmann Empreno. Ja, da wäre ich euch schon wieder am Ende von «Kirche aktuell» von heute Samstag. Ich wünsche allen, die zugelassen haben, noch einen guten Abend und morgen einen guten Sonntag. Am Mikrofon seid ihr alle zusammen, alle miteinander, der Alois Grichting. Habt eine gute Woche, macht es gut und dann bis zum nächsten Mal.